Hallo, mein Name ist Michael Laczyński. Ich leite bei der Tageszeitung Die Presse das Europa-Ressort. Und außerdem bin ich mit an Bord bei dem Projekt European Voices und darf die regelmäßig erscheinenden Seiten mitkoordinieren, Themen mitbestimmen und zu redigieren. In dieser Funktion habe ich den Kolleginnen und Kollegen aushelfen dürfen letzte Woche auf der Buch Wien. Da habe ich eine Podiumsdiskussion moderiert. Mit mir oben am Panel saßen Ursula Plasnik, ehemalige Außenministerin und Diplomatin Österreichs, Hartwig Löger, der Chef der Vienna Insurance Group, der in seinem früheren Leben Vizekanzler und Finanzminister gewesen ist, sowie der allseits bekannte und beliebte ORF-Kriegs- und Krisenkorrespondent Christian Werschütz, der gerade aus der Ukraine zurückgekommen ist, wo er ein ganz dramatisches Erlebnis mit einer Drohne hatte. Er hat es zum Glück überlebt und er hat uns erzählt, wie er es geschafft hat, diesen Vorfall unbeschadet zu überstehen. Außerdem ging es noch um viele Themen, die mit Osteuropa zu tun hatten, beispielsweise die Frage, was das überhaupt ist, Osteuropa, wo es anfängt und wo es aufhört, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Also bitte anhören. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist toll, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier bei der Buch Wien zu unserer Diskussion zum Thema Osteuropa, Potenziale und Perspektiven. Es ist ein sehr großes, weites Feld, das wir hier versuchen zu beackern. Wir, das heißt die drei Persönlichkeiten hier auf der Bühne und meine Wenigkeit. Ich nehme an, ich muss Sie nicht vorstellen, ich werde es trotzdem pro forma kurz machen. Ursula Plasnik, Diplomatin, ehemalige Außenministerin, Diplomatin, Botschafterin in Paris, Botschafterin in Bern. Und was vielleicht nicht alle von Ihnen wissen, Frau Plasnik ist im Steuerungsgremium des Debattenmagazins European Voices tätig, das die Presse mit herausgibt und das Sie sich abholen können da hinten hinten rechts beim Pressestand, wenn Sie das möchten. Herr Hartwig Löger, brauche ich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, Vizekanzler, ehemaliger Finanzminister, ehemaliger seit 2 Jahren Vorstand der Vienna Insurance Group und last but not least, Christian Werschütz, Hansdampf in allen Gassen.
Dankeschön, grüß Gott.
Seit wie vielen Jahren beim ORF? 30?
60, Kriegsjahre zählen doppelt.
Oh. Alles klar, na gut. Auf das kommen wir gleich zu sprechen. Mein Name ist Michael Laczyński, ich leite das Europaressort bei der Presse und darf hier heute mit dabei sein und das Gespräch moderieren. Ich wollte eigentlich anders in das Thema einsteigen, aber nachdem wir hier jemanden haben, der dem Tod von der Schaufel gesprungen ist vor wenigen Tagen an der Front in der Ukraine, die Frage muss natürlich sein, was war die Geschichte, was ist passiert, wie sind Sie davon gekommen?
Naja, wir sind davon gekommen, weil wir entweder 5 Schutzengel oder eine Todelsau gehabt haben, je nach dem Bekenntnis, das sie selbst haben. Denn wir wollten eigentlich die Evakuierung drehen von Zivilisten aus der Stadt Konstantinivka. Das ist eine Stadt, die praktisch Frontstadt ist. Und wir sind mit einer Nichtregierungsorganisation reingefahren von einem protestantischen Geistlichen, also baptistischen Geistlichen. Und wir fahren um die Kurven. Und hinter mir saß, da war der Fahrer, da bin ich gesessen, und hinter mir saß der zweite Mitarbeiter der Hilfsorganisation. Und die haben schon mehrere Drohnenbeschüsse überlebt gehabt. Und der hat uns auch gesagt, pass auf, wenn ich sage, raus aus dem Auto, dann raus aus dem Auto. Und der dreht mit dem Handy, wie wir um die Kurven fahren, um weiterzufahren. Und in dem Augenblick fliegt uns diese Drohne entgegen, die eine panzerbrechende Waffe unten dran gehabt hat. Und der filmt das und sieht das und hat geschrien raus, was übrigens gezeigt hat, wie wichtig die Sprachkenntnis ist. Weil wenn ich jetzt einen Dolmetscher braucht hätte, damit ich verstanden habe, was er wollen hätte, war ich tot gewesen. Und Gott sei Dank konnte der bremsen. Wir sind raus, ich habe mich am Boden hingeschmissen. Der Pastor ist irgendwo hinter einem Zaun gerannt. Und der Mitarbeiter von der NGO hinter uns hatte die Kaltblütigkeit weiterzudrehen. Und so ist das Video entstanden. Also der verdient eigentlich den Pulitzerpreis für Kameraleute bei der Kaltblütigkeit. Und so ist das entstanden und so haben wir dann dieses Video drehen können. Das Teuflische war, wir haben in dem Auto auch drinnen gehabt, einen Drohnendetektor, der an sich Signale auffängt. Aber das war eine Drohne mit einem Glasfaserkabel. Und da wirken die Drohnendetektoren nicht. Und heute haben derartige Glasfaserkabel mittlerweile eine Länge von 25 Kilometern. Also das ist keine Frontlinie mehr, sondern das ist eigentlich eine Art Todeszone, wo man da durchfährt.
Naja. Eine kurze Nachfrage, weil es mich persönlich interessiert. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen im Publikum schon so eine Art Nahtoderfahrung gemacht haben. Ich war mal vor Jahren in einen Unfall auf der Autobahn verwickelt. Und das Interessante war, in dem Moment, wo das passiert, weiß man gar nicht. Also da ist man irgendwie so. Und erst nachher kommt die Erkenntnis, ui, das hätte jetzt ganz anders ausgehen können. Wie ist es? Haben Sie das auch so oder haben Sie sofort in dem Moment gewusst?
Mein großer Held in der Science-Fiction, Barry Rhoden, hat den Beinamen sofort Umschalter. Das heißt, das sofortige Einstellen auf eine andere Situation. Ich bin raus am Boden, habe gesehen, irgendein Drum fliegt noch drüber, bin aufgestanden und wir haben sofort gedreht. Und dann haben wir nur überlegt, kommt möglicherweise noch eine zweite Drohne, weil das nachkommt, aber da kam glücklicherweise ein Zivilist mit dem Auto daher und mit dem sind wir mitgefahren. Also und ich habe dann im Auto noch die ersten Interviews selber gedreht mit dem Handy. Also vielleicht ein, zwei Tage später habe ich mir dann gedacht, am Abend, nein, es war schon wirklich knapp und wenn man sich die Videos anschaut, und ich bin dann auch sowohl in eine orthodoxe als auch in eine katholische Kirche in Kiew gegangen und habe mehrere Kerzen anzünden, nicht? Aber na, das habe ich nie gehabt, Gott sei Dank.
Okay. Jetzt ist dieser Krieg, diese Invasion in der Ukraine, definiert ja die Region, über die wir heute reden wollen, schon seit einigen Jahren. Der Konflikt ist ja nicht erst 2022 ausgebrochen, der geht schon länger. Jetzt letzte Woche war der niederländische Autor und Essayist Gerd Mark in Wien, der den Jean-Marie-Preis bekommen hat am Freitag. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu reden. Das Gespräch kam auf Russland und er hat was Interessantes gesagt, dass während der UdSSR-Zeit hat man gewusst, man kann mit den Sowjets reden. Mit den Zaren konnte man auch reden, mit Putin, mit seinem Russland ist es nicht möglich, sich auf irgendetwas zu vertrauen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Frau Plasnik, meine Frage an Sie wäre, Ihr täglich Brot war es ja über Jahre und Jahrzehnte, Lösungen zu finden, Konflikte zu entschärfen. Wie gibt es eine Möglichkeit des Umgangs mit dem heutigen Russland? Sehen Sie diese Möglichkeit? Müssen wir warten? Oder ist das jetzt einfach etwas, was wir erdulden müssen, diese Aggressivität, diese Bedrohung, die da an unseren Außengrenzen ist?
Also als erstes, ich freue mich auch sehr, dass ich mit Christian Werschütz heute, mit Hartmut Löger und Ihnen hier sitzen darf und dass wir den Christian Werschütz in einem Stück gut gelaunt und tatenfroh bei uns haben. Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen, wie wir mitbekommen haben, wie gefährlich diese Situation war. Und man muss es bei dieser Gelegenheit, glaube ich, auch sagen, wie dankbar wir sind, dass sie sich immer wieder hineinstürzen in diese ganz riesige Region in Wirklichkeit. Sie berichten ja nicht nur aus der Ukraine, sondern wir haben sie immer wieder am Balkan. Wir haben ihre jahrzehntelangen Verbindungen, die natürlich da auch mit eine Rolle spielen. Und wir sind sehr dankbar, denn nicht jeder europäische Fernsehsender hat diese Art der Qualität in der Berichterstattung. Also vielen Dank für das, was da täglich für uns dabei herausschaut. Wie umgehen mit Russland ist natürlich eigentlich das Kernthema des Moments. Das ist außerordentlich schwierig, denn es stimmt schon, was Gerd Mark gesagt hat. Es war früher berechenbarer, vorherschaubarer und man hat einander auch über die Grenzen hinweg, auch über den eisernen Vorhang hinweg. Man hat gewusst, wer auf der anderen Seite ist und wer ein Gesprächspartner ist. Ich glaube, dass das sich fast aufgelöst hat. Und dass es daher sehr schwierig ist, hier auch wirklich einen Kontakt herzustellen. Interessant ist ja, dass eigentlich der mächtigste Einzelmensch auf Gottes Erdboden, und das ist und bleibt der amerikanische Präsident, es auch nicht geschafft hat, sich mit Wladimir Putin, er ist zwar mit ihm an einem Tisch gesessen, aber herausgekommen ist dabei genau gar nichts, soweit wir es jedenfalls mit freiem Auge beobachten konnten. Das heißt, es ist wirklich sehr schwierig, irgendein Format zustande zu bringen, in dem die beiden Konfliktparteien, denn darum geht's ja letztendlich, es kann nicht so sein, dass über den Kopf der Ukraine hinweg über die Ukraine bestimmt wird. Das haben wir Europäer von Anfang an abgelehnt, das haben auch die Amerikaner im Grunde abgelehnt. Also wie man aber in eine Situation kommt, wenn ein anderer nicht an den Tisch will oder nur zu Bedingungen, die völlig unakzeptabel sind, weil sie auf klipp und klar einfach die Kapitulation der Ukraine hinauslaufen würden, wie man das zustande bringt, ist eine knifflige Aufgabe. Ich persönlich glaube, dass die Europäer sich da zu wenig bemüht haben, um ehrlich zu sein, die Europäische Union. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, Viktor Orban, der nach allen Seiten hin Gesprächsbasis zu haben scheint, das Feld hier zu überlassen, und auch er bringt nichts weiter, denn er war ja in Moskau mehrfach und hat auch genau gar nichts erreicht. Das heißt, die Schlussfolgerung, die wir ziehen müssen, ist, Wladimir Putin in diesem Moment will nicht verhandeln. Er will nicht für ernsthafte Gespräche zur Verfügung stehen, nicht einmal mit dem amerikanischen Gegnerfreund, das weiß man im Moment nicht so genau, das ist ein Teil der europäischen Dramatik, würde ich sagen. Also wie wir hier zu überhaupt einem diplomatischen Tisch kommen, den wir noch nicht haben, da fehlt uns momentan die Weisheit. Mir hat gut gefallen, wenn ich das noch ergänzen darf, dass die Schweizer wenigstens einen Versuch unternommen haben. Der ist ziemlich unbeachtet geblieben. Die Birkenstock-Konferenz wurde sehr kritisiert, weil dort die Russen nicht dabei waren. Ganz bewusst. Man hat am Anfang gesagt, erste Etappe, man holt einmal die Freunde der Ukraine auch zusammen. Russland hat ganz am Ende der Konferenz verlauten lassen, dass sie das nächste Mal dabei sein möchten. Das war interessant, ist aber dann untergegangen, weil das innenpolitisch in der Schweiz sehr umstritten war. Also wir, statt uns dauernd darüber zu unterhalten, was kommt heraus oder was kann herauskommen, hätten wir Europäer gut daran getan, auch zu schauen, in welchen Formaten können wir dazu beitragen, dass wieder Gesprächskanäle aufgenommen werden.
Kurze Nachfrage, wenn ich mir erlauben darf. Sie sagen, die Europäer, die EU hätte zu wenig unternommen. Ist es deswegen Ihrer Ansicht nach, weil das die EU zu wenig am Radar hatte oder nicht wollte, oder weil sie es nicht konnte, weil sie über die Kapazität nicht verfügt, weil sie nicht ernst genommen wird von den Playern?
Ich glaube, dass es was anderes ist. Man hat sich da sehr früh festgelegt auf eine Position, dass man als Gegner, als Feind gesehen wird und wahrgenommen wird von Russland, was zweifellos stimmt. Aber es muss nicht die ganze Realität sein. Man hat ja jetzt auch gesehen, wie sich die Europäer bei den Amerikanern eingebracht haben. Man hat ja gesehen, wie da ein Netzwerk von Verbindungen und von Informationen, von Austausch entstanden ist. Es hat sich zum Beispiel der finnische jetzige Präsident engagiert. Würde zum Beispiel Sauli Niinistö als Vermittler einspannen, zumindest versuchen. Er hat großes Ansehen, sowohl bei den Europäern als auch bei den Amerikanern und ich denke doch auch in Moskau. Also das wäre schon, da gibt's Möglichkeiten, Versuche zu starten. Aber man hat sich da zu früh, glaube ich, mit der Situation, entweder die Amerikaner oder niemand, innerlich abgefunden. Und das widerstrebt mir als Europäer, als überzeugter Europäerin. Ich möchte, dass wir uns darum bemühen, dort mitzumachen oder dort etwas anzubieten, wo es letzten Endes wieder um die Herstellung von Gesprächskanälen auch geht. Bei aller Klarheit in der Position. Und ich habe 2 Tage nach dem Angriff auf die Ukraine gesagt, Wladimir Putin ist in die Geschichte der Kriegsverbrecher eingegangen. Und das ist unveränderbar. Das wird auch so bleiben. Trotzdem, also da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel, dass die Ukraine ein Fall von Selbstverteidigung ist, der auch nach der Charta der Vereinten Nationen selbstverständlich zulässig ist, dass wir hier unterstützend eingreifen, dass wir helfen, dass wir alles tun, um die Ukraine in diesem so ungerechten und asymmetrischen Kampf zu unterstützen, ist für mich selbstverständlich. Das habe ich vorausgesetzt, dass wir da einer Meinung sind. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen glaube ich, dass es klug gewesen wäre, hier sich die Formate ein bisschen genauer anzuschauen, die man auch von europäischer Seite anbieten kann. Und das muss nicht die EU als solche sein. Es gibt Leute, die man beauftragen kann. Es gibt Länder, die Einzelinitiativen setzen können, die von den anderen geduldet oder unterstützt werden. Also da gibt es ja diplomatisch viele Möglichkeiten.
Vielleicht wird es noch die Gelegenheit geben, auf die Finnlandisierung, den Sauli Niinistö, nochmal zu kommen. Aber ich würde Sie gern, Herr Löger, eine etwas andere Frage würde ich Ihnen gerne stellen. Und zwar die, was eigentlich Osteuropa ist. Weil wir reden halt über dieses, ist es so eine Art amorphes Gebilde, über das immer wieder gesprochen wird. Osteuropa, definiert man das, ist es der Gegensatz vom Westeuropa? Ist es ein Markt? Ist es eine Geisteshaltung? Ist es eine gemeinsame Geschichte, die die Klammer darstellt? Wie sehen Sie Osteuropa?
Ja, danke für die Frage. Vorweg, schönen Nachmittag. Freue mich, auch in der Runde dabei sein zu können und schließe mich der Freude an, heute ganz nah dem Christian Werschütz zu sein, der wirklich als Held im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, eingegangen ist jetzt im Journalismus. Meine Perspektive ist natürlich eine unternehmensbezogene. Das heißt, in Ihrer Frage, wie definiert man Osteuropa, versuche ich das aus unserem Beispiel herauszumachen. Wir sprechen vom Kernmarkt Zentralosteuropa. Das heißt, im wirtschaftlichen Gefüge klare Definition, dass wir hier den wirtschaftlichen Standort betrachten und nicht einen geopolitischen. Wir selbst als Gruppe der Vienna Insurance Group sind nicht in Russland aktiv. Also so gesehen ist Russland für uns in diesem Wirtschaftsdefinitionskreis nicht inkludiert, aber sehr wohl die Ukraine und in Summe 20 Märkte, dass sich sozusagen geografisch vom Baltikum beginnend bis sozusagen auch in den Balkan hinunterzieht mit sehr unterschiedlichen Größen und Strukturen. Das ist einerseits Polen, das ist zum anderen Tschechien, Slowakei, Österreich, Ungarn und viele Länder des Balkans, wo auch sehr kleine Länder drin sind, auch Länder, die der Herr Werschütz sehr nahe kennengelernt hat, wenn ich Kosovo, Albanien, Serbien und diese Länder mit betrachte, aber genauso Moldawien und auch Nordmazedonien, Länder, die in dem Bereich mit viel Herausforderung noch zu kämpfen haben, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Aber das sind die Märkte, die wir sozusagen als Zentral-Osteuropa-Märkte als Kernmarkt unserer Aktivität sehen. Und ich sage auch dazu, unser Verständnis ist, dass es nicht möglich ist, es als eine Gesamtregion zu betrachten. Auch vom wirtschaftlichen Aspekt ist es so, dass diese Märkte völlig unterschiedliche Positionen haben, dass sie völlig unterschiedliche Geschichte haben und auch ihre Entwicklung eine völlig andere Voraussetzung auch für unser Versicherungsgeschäft in dem Bereich bietet. Daher betrachten wir wirklich jedes einzelne Land als individuellen, singulären Markt. Es gibt auch nicht eine Strategie der Vienna Insurance Group. Es gibt in jedem Land eine Strategie der dortigen Gesellschaft und wir als Gruppe tun unser Bestes, um eine Koordination im Sinne der Gesamtsteuerung der Gruppe zu legen. Aber es braucht diese Einzelbetrachtung auf jeden Fall. Und ich orte, auch in der politischen Situation kann man nicht von einem gesamten Bereich sprechen. Ein bisschen zynisch formuliert, ich glaube, selbst innerhalb der Europäischen Union, die ja einen Großteil auch dieser sozusagen Länder abdeckt, nicht einmal da orte ich eine derzeit große Gemeinsamkeit.
Ich glaube, Sie wollten kurz.
Also willkommen in Osteuropa, denn die erste Osterweiterung der Europäischen Union hat ja mit dem Beitritt von Österreich stattgefunden, denn bekanntlich liegt Wien östlich von Prag oder Prag westlich von Wien. Also die gesamte Begriffsunschärfe, die wir da haben, ist ja eigentlich abstrus, ne? Wenn ich gefragt würde, was Osteuropa ist, hätte ich gesagt, das ist Baltikum, das ist Weißrussland, das ist die Ukraine, möglicherweise auch noch die Republik Moldau, Apolia, Tscheche, Slowake werden den Vorwurf oder die Behauptung, sie seien Osteuropa mit berechtigter Entrüstung zurückweisen. Und auch beim Balkan haben wir ja ähnliche Begriffsunschärfen, nicht nur wegen Metternich und seinem Zitat über den dritten Bezirk in Wien, wo der Balkanbegriff beginnt, sondern jetzt verwenden wir also den Begriff Westbalkan. Also gibt es dann einen Ostbalkan, einen Nordbalkan, einen Südbalkan. Also das sind politische Hilfskonstrukte. Ich glaube, dass uns ganz klar sein muss, dass Länder wie die Slowakei, Ungarn, die Tschechische Republik und all diese Dinge, inklusive auch Polen, Länder sind, die eigentlich in Mitteleuropa liegen, um jemanden zu zitieren, der das sehr betrieben hat, nämlich Erhard Busseck. Also ich glaube, wir sollten da sehr vorsichtig sein, weil hinter all diesen Begriffen schwingt immer so ein bisschen die Abwertung mit, nicht? Also die Osteuropa und so weiter. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, wie groß da die Unterschiede sind, habe ich sogar in Belgrad gesehen. Denn in Belgrad konnten sie ihren Parkschein Jahre vorher mit dem Mobiltelefon zahlen, als das in Wien möglich war.
Da möchte ich gleich nachhaken. Sie haben gesagt, bei Ihnen ist Russland nicht Teil Europas, Osteuropas. Punkto Markt natürlich.
Also ich habe den Hinweis gegeben, dass unsere Gruppe keine Gesellschaft in Russland und damit auch keine gesellschaftliche Tätigkeit dort hat. Eine politische Definition habe ich nicht getroffen.
Sie wiederum haben natürlich gesprochen von Russland, der Ukraine, Belarus als Teil der Region. Jetzt, was mich interessieren würde, Sie haben jetzt schmerzhafte und intensive Erfahrung dort gemacht in den letzten Jahren, durch den Konflikt auch, aber nicht nur. Würden Sie sagen, dass sich die Russen und die Ukrainer oder sagen wir die Russen als Teil Europas, Teil Osteuropas sehen oder ist das oder sehen Sie sich überhaupt jetzt als was anderes? Und wie ist da der Unterschied zu den Ukrainern?
Also bei den Ukrainern, zumindest bei denen, die jetzt die Führung dieses Landes haben, man darf auch nicht vergessen, dass das natürlich auch ein Ergebnis der kriegerischen Ereignisse ist. Also die sagen, alles was mit Russland ist, das ist Asien. Nicht? Was natürlich in der Form einfach nicht stimmt, nicht? Weil einfach Russland auch Teil der europäischen Kultur ist. Ob ich das jetzt mag oder nicht mag, die Rasumowski-Konzerte, abgesehen davon, dass der Rasumowski eigentlich ein gebürtiger Ukrainer war, und Tschaikowski oder was immer sie an Literatur nehmen, ist Teil der europäischen Literaturgeschichte. Bei den Russen kann ich es nicht sagen, bei den Ukrainern bin ich sicherlich davon überzeugt, in der Wahrnehmung auch, dass das, was jetzt passiert, für sie der Wunsch ist, zu sagen, wir trennen uns jetzt endgültig von Russland, vom russischen Einfluss und werden Teil jenes Abendlandes, von dem wir der Meinung sind, dass wir immer Teil waren. Das Problem ist vielleicht auch darin zu sehen, dass Europa oder das, was man als Europa bezeichnet, die Europäische Union, jedenfalls bis vor kurzem nicht sehr klar war in der Frage, ob sie die Ukraine als Teil der europäischen Sicherheitsarchitektur haben wollen oder nicht. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob wir das wirklich wollen. Wenn ich mir anschaue, wie polnische Landwirte, aber auch andere am Höhepunkt des Krieges gegen ukrainische Agrarimporte vorgehen. Und wir sollten uns also auch hier ganz klar sein, dass die Osterweiterung um die Ukraine, und im Grunde bin ich dafür, dass das passiert, natürlich eine dramatische und tiefgreifende Veränderung überhaupt der gesamten Europäischen Union bedeutet. Also wir sollten nicht vorgehen wie der Wilde auf der Maschine, ich weiß nicht, wo ich hin will, dafür bin ich schneller dort. Aber wir sollten uns bewusst sein, was das heißt und diesen Weg bewusst gehen. Wir brauchen auch die europäischen Völker, dass sie das mittragen.
Frau Plasnik, ich würde noch kurz zurückgehen zu etwas, was Sie gesagt haben, nämlich das Stichwort mit der Union und der Frage, was sie unternehmen kann, was sie nicht getan hat. Es heißt ja immer seit Jahrzehnten, dass man diese Achse Paris-Berlin brauche, damit in der Union was weitergeht. Wieder zurück, Gerd Mark, letzte Woche, er sprach von einer Achse Paris-Berlin-Warschau, die in Zukunft notwendig sei, damit irgendetwas weitergeht. Für wie realistisch halten Sie das, dass es jemals ein derartiges Dreiergespann in der Europäischen Union gibt und dass das eine Art Takt vorgeben und diese mittelosteuropäische Region mit dem Westen, mit der alten EU irgendwie zusammenbringen kann?
Naja, erstens würde ich dem Christian Werschütz bei allem Respekt und aller Bewunderung doch ganz gern öffentlich widersprechen, dass jemand die Europäische Union im Thema Erweiterung mit dem Wöden mit seiner Maschine verglichen hat. Da ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist sonst noch niemandem eingefallen. Den allermeisten geht's zu langsam. Insbesondere, und das ist eine Antwort im Kern auf Ihre Frage, den Ländern im Balkan. Ich muss sagen, ich war dabei, wie die Beitrittsfeiern gelaufen sind zu, naja, 2004 was in Rumänien und in Bulgarien und habe mir damals gedacht, naja, schaut, dass eigentlich die Serben nicht dabei sind. Es würde eigentlich Sinn machen. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. Wir haben in Thessaloniki ein Versprechen abgegeben, das noch nicht eingelöst ist. Dass die Erweiterungen der Europäischen Union oder des Vorläufers der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nie populär waren, ist eine altbekannte Tatsache. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 1400 Jahren mein Postgraduate gemacht in Brügge und habe dort Europarecht gelernt. Das war vor dem Beitritt Spaniens, Griechenlands und Portugals. Und damals war völlig unvorstellbar, vor allem für Frankreich, ein großes Agrarland, wie das ausschaut, wo die europäische Agrarpolitik hinkommt, wenn dort jetzt die Spanier beitreten und die Griechen und die Portugiesen, unvorstellbar. Es ist geschehen, es hat sich eigentlich bis heute bewährt, dass es Skepsis gibt gegenüber allen Erweiterungen, ist ganz natürlich und auch entsprechend ernst zu nehmen, genau wenn man die Sache ernst nimmt. Ich finde, dass diese Konstellation Warschau, Berlin und Paris ja in mancherlei Weise schon aktiv ist. Das passiert ja schon, dass hier Abstimmungen getroffen werden. Nicht zuletzt, wenn es um die Zukunft unserer Sicherheit geht in Europa, denn das ist ein ganz wesentliches Thema, auch ein wesentliches Thema für die Ukraine, auch ein Thema, wo die Ukraine einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten wird. Ich höre dann immer das Thema Korruption, aber die Ukraine ist so wahnsinnig korrupt und natürlich haben wir immer wieder Meldungen. Da kann vielleicht Christian Werschütz uns eine genauere Sicht der Dinge geben. Das ist schon richtig. Auch in den Balkanstaaten gibt es immer noch Korruption, aber unser Bemühen muss sein, gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Dinge besser werden, gemeinsam die Standards zu etablieren, nach denen wir leben wollen. Und darum geht's. Europa hat sich nie mit einem Lineal oder mit einer Landkarte bestimmen lassen, sondern ist eine Frage des politischen Willens. Und da ist die Abgrenzung zu Russland. Über den Nachbarn herzufallen, mit einem Überfall, mit einem militärischen, täglich Menschen zu töten, mit Bomben und Granaten buchstäblich zu überfallen, das ist nicht Europa. Das ist nicht dieses Europa, das wir wollen. Denn die erste grundlegende Vorstellung von dieser Europäischen Friedensunion war und bleibt, dass wir die Gewalt in den Beziehungen zueinander nicht mehr akzeptieren, sondern durch Verhandlungen ersetzen. Dass diese Verhandlungen uns oft Haarausfall bescheren und dass die durch die Nächte und über die Tage dahingehen, über die Monate, über die Jahre und eigentlich allen Leuten zu lang dauern. Also da würde mit seiner Maschine eher nicht als Vorbildmodell. Das müssen wir dafür in Kauf nehmen. Auch, dass es ein Prozess ist, wo 27 Demokratien das Drehbuch schreiben, nachdem sie leben wollen. Das dauert, Menschen einzubeziehen. Wenn wir sie in die Diskussion alle einbeziehen, dann brauchen wir ein bisschen länger, als wenn wir zu viert diskutieren. Aber das ist das Wesen der Demokratie. Und genau das will Wladimir Putin ganz offenkundig nicht. Jedenfalls nicht für Russland, jedenfalls nicht jetzt.
Herr Werschütz. Ich glaube, Sie wollten Konter geben.
Also, erstens einmal, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendeine Debatte gibt, dass Russland Mitglied der Europäischen Union werden sollte oder irgendwelche derartigen Standards erfüllen sollte oder könnte. Also das ist eine Debatte, die sich ja eh nicht stellt. Aus verschiedensten Gründen, auch aus diesen, die Sie genannt haben. Das Zweite ist, also die Widersprüchlichkeit, die die Europäische Union im Bereich Erweiterung und ihre Mitglieder an den Tag legt, ist eine Ansammlung von Wortbrüchen. Um es einmal so brutal und klar zu sagen, Nordmazedonien löst den Namensstreit mit Griechenland, dann haben sie das gemacht. Darauf hat man gesagt, okay, dann haben die Franzosen gesagt, na, wir fangen keine Beitrittsverhandlungen an, sondern wir möchten einen anderen Verhandlungsmodus haben. 6 Monate. Jetzt blockieren die Bulgaren den Weg Nordmazedoniens zu Beitrittsverhandlungen. Also ich brauche mir nur anhören, was die Leute am Balkan dazu sagen, um zu wissen, wie groß die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union ist. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es jetzt endgültig mit Montenegro und Albanien möglicherweise klappt, damit man sieht, diese Erweiterung lebt möglicherweise 2028, 2030, Punkt 1. Punkt 2, da würde auf der Maschine. Natürlich habe ich das Gefühl, dass die Europäische Union im Verhältnis zu ihrer Ukraine-Politik wieder würde auf der Maschine unterwegs ist. Warum? 2017 gab es noch ein Referendum in den Niederlanden, als man das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet hat, wo man verlangt hat, das darf unterzeichnet werden, nur wenn es keine Beitrittsperspektive gibt. Niemand hat sich bis zum Kriegsbeginn in der Ukraine vorstellen können, dass die Mitglied der EU wird. Und wenn ich mir heute die Widersprüchlichkeit anschaue in der Agrarpolitik, beispielsweise gegenüber der Ukraine, dann ist das ja, oder die Tatsache, dass beispielsweise auch in Frankreich nach wie vor in der Verfassung steht, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, dass ein Referendum vor jeder Erweiterung stattfinden muss. Wenn ich mir das Eurobarometer in Österreich anschaue, wie weit wir von jeder Bereitschaft entfernt sind, Erweiterungen mitzutragen, dann muss ich sagen, dass ich hier schon keine sehr konsistente Politik der Länder der Europäischen Union sehe. Das betrifft nicht die Europäische Kommission, die das ja wirklich betrieben hat. Aber wir sollten uns auch im Klaren sein, dass diese Völker ja schauen, was wir tun oder was die Europäer tun. Und in der Hinsicht haben die auch das Recht, dass man ehrlich zu ihnen ist und sagt, worum es geht. Ne?
Ich glaube, Herr Löger, Sie wollten da auch noch kurz.
Vielleicht noch eine zusätzliche Energie in die Diskussion bringen. Aber auch wieder betrachtet aus einem, sage ich mal, wirtschaftlichen Handeln in diesen Ländern Zentralosteuropas, wie wir es definieren. Jetzt haben wir sehr stark die Ukraine natürlich im Fokus aufgrund des aktuellen Krieges. Ich glaube, wir müssen auch so ehrlich sein, wenn wir auf die EU in der heutigen Definition schauen, dann gestehe ich, bin immer nicht mehr sicher, auf welcher Grundlage erstens so eine Entscheidung überhaupt zustande kommt. Es gibt klare Deklarationen, nicht nur auf der rechtlichen, sondern auch auf der politischen Ebene. Und das, was mich nachdenklich stimmt, ist, dass wir innerhalb der bestehenden EU derart massive nationalistische Entwicklungen haben, die ja die Grundlage einer gemeinsamen Entscheidung aber jetzt schon auch innerhalb der EU nahezu blockieren. Und ich würde die Chance gerne nutzen, weil ich habe die Chance gehabt, auch mit Herrn Wehrschütz vor längerer Zeit, wie damals Russland den Überfall und den Krieg gestartet hat gegen die Ukraine. Europa war ja dabei, als nach der Annexion der Krim es auch um einen Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine auf der damaligen Situation gab. Und es wurde auch ein Vertrag geschlossen, wo auch Europa, ich kann mich erinnern, damals die Frau Merkel und der Herr Macron mitverhandelt haben, auch mit Amerika, ich glaube mit China. Und letztendlich ist aber der Vertrag von Minsk auch nie weiter von Europa in dieser Form sozusagen manifestiert worden. Und daher sage ich, sollte man schon ehrlich auch innerhalb der Europäischen Union sein, was ist tatsächlich die Möglichkeit und auch die Absicht. Und ich glaube auch, dass andere Länder in der Form deutlich näher in ihrer Entwicklung sind. Man muss möglicherweise für die Ukraine eine Lösung finden, die die Chance gibt, in einer hoffentlich befriedeten Form auch in eine positive Interaktion zu gehen. Aber möglicherweise ist eine Vollintegration in dieser Form noch zu überlegen.
Wenn Sie das jetzt so ansprechen, andere Formen, andere Konstellationen, Frau Plasnik, es gibt ja immer wieder diese Ideen der konzentrischen Kreise, der Mitgliedschaft Leid. Das wird ja immer wieder thematisiert, angesprochen. Man macht sich Gedanken dazu. Ist jetzt Ihrer Ansicht nach der Moment da, wo man wirklich ernsthaft darüber reden muss, dass wir eine assoziierte Mitgliedschaft haben oder so eine Art Probemitgliedschaft in der Europäischen Union, weil wir das ansonsten nicht verdauen können? Und zwar, ich sage jetzt nicht unbedingt, dass wir das aus wirtschaftlicher Perspektive nicht verdauen, weil Europa ist ja groß und stark, also das geht schon, aber politisch, dass der politische Wille in den Mitgliedstaaten einfach nicht mehr vorhanden ist für große Würfe.
Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den enttäuschten Liebhabern. Die enttäuschten Liebhaber sagen nämlich, sie mögen etwas gern, die Europäische Union und Integration zum Beispiel, aber nicht gerade so, wie heute die Europäische Union jetzt ist. Also da passt mir das nicht und jenes nicht und zu viel Bürokratie und zu viel Leute und zu wenig meine Interessen und überhaupt und das mit der Erweiterung schon gar nicht und warum wollen die einen, aber die anderen wollen wir eigentlich nicht und so. Also diese ganzen Themen und was Christian Werschütz ja exemplarisch auch vorgebracht hat und was ja stimmt, da kann man ja gar nichts dagegen sagen. Die Geschichte mit Nordmazedonien ist eine tragische. Das bedauern all diejenigen, die wirkliche Europafreunde sind. Sowas dürfte nicht passieren, aber das Leben ist so, dass es eben Dinge produziert, die nicht passieren dürfen. Es dürfte auch nicht passieren, dass ein Journalist angegriffen wird mit einer Drohne. Ja, und knapp noch mit dem Leben davonkommt. Das heißt, auch die Europäische Union, und für das werbe ich, ist unvollständig und ist ein unvollkommenes menschliches Konstrukt, das aus politischer Energie kommt. Und ich vergleiche oft die politische Energie der Europäischen Union mit einer Salami. Das ist ein endliches Ding. Ja, man kann jetzt die Salami aufschneiden, aber irgendwann einmal ist finito mit der Salami. Also wir dürfen uns auch nicht übernehmen. Da bin ich ganz bei denen, die zur Vorsicht mahnen. Ich bin aber auch der Meinung, dass diejenigen, die der Europäischen Union beitreten wollen, nicht nur auf die Gewährung einer Gnade warten oder einer hochherrschaftlichen Herablassung, darum geht's ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir Partner auf Augenhöhe sind und dass auch diese Länder nicht umhin kommen, die Beitrittskriterien, die Voraussetzungen zu erfüllen. Dass inzwischen diese Europäische Union ja schon aus vielen unterschiedlichen Teilkonstrukten besteht, ist ja hinlänglich bekannt. Wir haben 20 Länder, die den Euro zum Beispiel als gemeinsame Währung haben, die anderen nicht. Wir haben solche, die Opt-outs haben im Bereich der inneren Sicherheit. Wir haben solche, die Opt-outs in anderen Bereichen haben. Schengen.
Wir haben neutrale Länder.
Wir haben Schengen. Wie weit gilt Schengen noch? Wie weit gilt Schengen nicht? Wer kontrolliert seine Grenzen? Wir Österreicher kontrollieren auch ganz ordentlich in der Zwischenzeit und tun immer so, als ob Schengen ein unantastbares Heiligtum wäre. Ja? Also ich verlange auch mehr Ehrlichkeit. Auch das Stehen zu den Zweifeln und zu den Punkten, die halt noch nicht gelöst sind. Da muss man sich halt hineinhauen. Nicht wegschauen, sondern hineinhauen. Und jetzt komme ich zurück zur Frage, naja, Polen, also es wäre Warschau, Berlin, Paris, das wäre sozusagen eine neue Förderachse. Ja und nein, die Österreicher sind diejenigen, die, glaube ich, am nachhaltigsten sich einsetzen für unsere südöstlichen Nachbarn. Jeder einzelne Außenminister hat sich dafür mit voller Wucht eingesetzt. Ich glaube auch, dass Alexander Schallenberg sehr recht hat, wenn er diese graduelle Erweiterung ins Leben gerufen hat und als Gedanken unterstützt. Das heißt, dass man so dort überall, wo man kann, wo das schon jetzt möglich ist, unsere Erweiterungspartner hineinnimmt, dass man sie stückweise daran gewöhnt, wie dieses Arbeiten auch die Auseinandersetzungen innerhalb der Europäischen Union sind, wie das Alltagsgeschäft ausschaut. Dazu muss man nicht Vollmitglied sein. Aber ich glaube auch, und das ist der Punkt, den ich für uns alle machen möchte, man kann unseren Freunden in der Ukraine, in Serbien oder auch in Montenegro, Albanien, Mazedonien, wir können ihnen nicht sagen, ja, ihr könnt von mir aus kommen, aber nur als zweite, dritte, vierte Kategorie Mitglieder. Die Menschen dort wollen eines. Sie wollen sich anstrengen, wenn sie wissen, wofür. Und was sie wollen, ist, sie wollen respektierte Vollmitglieder werden, so wie wir Österreicher das wollten. Wir wollten auch nicht im EWR, im Europäischen Wirtschaftsraum, gefangen bleiben, ja? Und dann gesagt bekommen von den anderen, ihr seid nicht gut genug, tut euch beteiligen von mir aus am Binnenmarkt, das ist auch in unserem Interesse, aber lasst uns politisch in Ruhe und außerdem ihr seid neutral, was können wir uns von euch erwarten? Also Menschen haben das Recht und sie tragen diese Politik, sie müssen diese Politik auch in Volksabstimmungen mittragen, da kann man sie auch überzeugen. Wenn sie das Gefühl haben, ernsthaft auch anerkannt und wahrgenommen zu werden, für ihre Anstrengungen auch ein Resultat zu sehen. Also insofern würde ich warnen vor den Modellen, die da so Halbmitgliedschaften, Teilmitgliedschaften, Bisselmitglied, zweite Klasse, dritte Klasse, das ist in der Realität für Menschen nicht nachvollziehbar und daher nicht umsetzbar.
So. Nun ist es so, ich hab noch massigst Fragen und ich glaube, wir können da jetzt sicher noch ohne Problem weiterreden, aber wir haben die Möglichkeit hier, dass Sie Fragen stellen. Das heißt, das wird funktionieren. Es gibt eine Kollegin hier, die mit dem Mikro durchgeht und wenn Sie etwas wissen wollen, wenn Sie etwas nachfragen wollen oder ein Thema aufwerfen wollen, bitte Hand heben, vorstellen und Frage stellen. Die Möglichkeit gäbe es jetzt, bitte.
Ich heiße Eva Datschl und komme aus Kärnten. Und wenn ich bin überhaupt weder politisch organisiert, aber wenn ich der Runde zuhöre, habe ich das Gefühl, dass weder auf politischer noch auf wirtschaftlicher Ebene eine gewisse Klarheit besteht, weder in der Richtung, wie man Probleme lösen könnte, noch in welche Richtung die Entwicklung geht. Und ich möchte mich bei der Frau Ursula Plasnik bedanken für ihre erste Wortmeldung. Da hat sie nämlich die EU daran erinnert, dass sie als Friedensprojekt gestartet hat und ihre Aufgabe als Friedensvermittler für mich nicht nachhaltig genug vollzogen hat. Und dann möchte ich noch fragen, können Sie mir die Frage beantworten? Ich habe in der Schule gelernt, die europäische oder Europa reicht bis zum Ural. Und dann habe ich gelernt, wir haben eine Welt, die weltumspannend ist. Und ich habe das Gefühl, auch auf politischer Ebene geht die Entwicklung in einer Richtung von schwarz-weiß. Wir bemühen uns nicht mehr, den anderen zu verstehen oder andere zu begreifen. Etwas möchte ich noch sagen. Ich habe gerade wieder die Bücher von Leo Tolstoi zur Hand genommen, weil es mich einfach interessiert. Und da habe ich bemerkt, dass auf wirtschaftlicher, philosophischer und künstlerischer Ebene unglaubliche Verbindungen auch mit Europa bestehen. Und diese Ausgrenzung, egal ob das in den Osten geht oder in den Süden geht, finde ich absolut nicht in Ordnung. Es geht vielmehr um ein weltumspannendes Verstehen für mich.
Vielen Dank. Dankeschön. Es ist jetzt, wenn ich das jetzt eindampfen kann, die Frage, ob wir es uns irgendwie zu leicht machen mit den Schuldzuweisungen, mit dem Schwarz und Weiß in Europa, aber auch an den Grenzen mit dem Konflikt, sehen Sie da die Gefahr, dass wir zu in simplen Schemata jetzt so verfallen im Zusammenhang mit Russland, mit der Ukraine? Herr Werschütz.
Naja, was die Ukraine betrifft oder die Rolle des Westens, zwei Anmerkungen. Also der Westen, wenn es diesen Begriff überhaupt noch gibt angesichts der Diversifizierungen zwischen den USA, Ländern Europas und den unterschiedlichen Strömungen in der Europäischen Union, hat schon sehr gerne auch immer wieder Kindesweglegung betrieben für Probleme, die er mit begleitet hat. Um ein ganz klares Beispiel zu geben, nehmen Sie die Anerkennung des Kosovo. Also, dass ausgerechnet, als dann die Unabhängigkeit kam, 5 Länder der Europäischen Union den Kosovo nicht anerkannt haben, war natürlich etwas, was den Serben es viel leichter gemacht hat, zu sagen, wir erkennen auch nicht an. Und man hat also jahrelang vorher darüber debattiert, was man machen soll, dass da die Europäische Union oder ihre Länder es nicht geschafft haben, mit einer gemeinsamen Außenpolitik zu sehen, hat die Entwicklung des Balkans sehr negativ mit beeinflusst. Das ist das eine. Das zweite ist, schauen Sie, bei der Ukraine glaube ich, dass man nicht auf Personen setzen soll, sondern auf Strukturen. Ich meine, wir haben gerade vorgestern das Aufbrechen eines der größten Korruptionsskandale in der Ukraine mit Energoatom, wo mitten führende Regierungsmitglieder ganz in der Ebene, in der Verbindungsebene zum Präsidenten Zelensky mittlerweile offensichtlich beschuldigt werden, 100 Millionen Dollar mit veruntreut zu haben, indem man also Kickback-Zahlungen und alle möglichen Geschichten macht, bei Auftragsvergaben mit der mit Zulieferfirmen von diesem Energiebereich. Wir reden also noch nicht einmal von irgendwelchen Rüstungsgeschäften. Und das in einer Situation, wo dem Land der Strom abgeschalten wird, der Energie abgeschalten wird, das Land bombardiert wird, die Leute an der Front sterben. Und man zum Beispiel meine Sekretärin sagt, deren Mann Drohnenoperator ist, der Mann hat kein Geld, und diese Einheit hat kein Geld mehr, eine neue Drohne zu kaufen. Nicht? Also ich glaube, hier ist man wirklich gefordert, ganz massiv darauf zu dringen, dass das endlich einmal dieser Augierstall ausgemistet wird, denn das ist eigentlich ein Krebsübel der Ukraine und das in einer Zeit des Krieges. Das kann aber nicht als Argument verwendet werden, dass man nur von Ukraine und Korruption spricht, denn es gibt auch viele Bereiche, wo das Land gut funktioniert und wo ich mal sagen muss, ich würde mir wünschen, dass wir in Österreich oder in anderen Ländern der Europäischen Union ein derartiges Tempo haben bei der Gründung von Unternehmen, bei der Umsetzung von Marktwirtschaft von Unternehmen, mit denen ich zu tun habe. Aber da glaube ich, ist es viel wichtiger, mal wirklich auch dem Selenskyj zu sagen, hic Rhodus, hic Salta. Jetzt musst du einmal liefern, wirklich den Kampf gegen die Korruption.
So betrachtet ist ja die Tatsache, dass dieser Skandal aufgeflogen ist, ein gutes Zeichen.
Ja, es ist ein gutes Zeichen, weil es natürlich ein Machtkampf in der Ukraine auch ist. Ne?
Herr Löger.
Ja, ich wollte vielleicht nur ergänzend, wenn ich es jetzt verbinde mit dem, was Christian Werschütz sagt. Ich glaube, wir müssen auch uns bewusst sein, wenn wir die Ukraine jetzt betrachten aus der Kriegssituation von Russland her. Es gibt ja auch durchaus jetzt eine Basis, auch wirtschaftlich. Zwei Unternehmen, die in unserer Gruppe in der Ukraine aktiv sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort beispielhaft engagiert sind, tagtäglich trotz Drohungen und ständigen Alarmen für ihre Kundinnen und Kunden aktiv sind. Das heißt, das Land kämpft im wahrsten Sinne des Wortes, auch den Betrieb aufrechtzuhalten. Das gelingt auch. Und ich würde gern Bezug nehmen auf die Frage bzw. den Kommentar. Ich glaube, wir selber auch in, nennen Sie jetzt einmal Zentraleuropa, sollten auch beispielhaft sehen, wie in diesen Ländern, und das ist nicht nur die Ukraine, sondern auch viele andere Länder am Balkan, die wirklich tagtäglich es schaffen, ja, aus de facto ganz wenigen Möglichkeiten heraus trotzdem sich stark zu entwickeln. Und das könnte, wie Ursula Blasny gesagt hat, auch der Anreiz sein für eine mögliche Erweiterung, weil die Haltung, die in diesen Ländern gegeben ist, wäre für viele Länder, die sich schon in der Europäischen Union auf der westlichen Seite derzeit definieren, wahrscheinlich vorbildhaft. Und Trauma als ehemaliger Finanzminister Österreichs definieren, auch wir sind ja derzeit in keiner, sage ich mal, besonders erfreulichen Situation. Also das Anpacken, Kämpfen und tagtägliche Bemühen kann man durchaus auch positiv aus diesem osteuropäischen Teil lernen.
Ich habe gerade das Signal bekommen, dass wir 2 Minuten haben. Also, Frau Blasnik, Sie wollten?
Ich möchte zu meiner Kärntner Landsfrau etwas sagen, weil sie machen sich Sorgen um den Frieden und dass wir nicht genug tun, um diesen Frieden auch aktiv zu erreichen und nicht nur in Europa, sondern global. Und da möchte ich Ihnen schon eines sagen. Was immer man sonst der Europäischen Union vorwerfen kann, aber die Europäische Union steht dafür, dass wir 70 Jahre Frieden auf diesem Kontinent haben konnten und dass wir gedacht haben, dass mit den blutigen Kriegen am Balkan eigentlich das Kapitel Kriege geschlossen ist. Das heißt, wir dürfen nicht gleichsetzen Angreifer, Aggressoren, Kriegsverbrecher mit denjenigen, die sich verteidigen und die sich um den Frieden bemühen. Das ist wirklich der grundlegende Unterschied. Es gibt keine, wie immer geartete Rechtfertigung dafür, dass Wladimir Putin Tag für Tag, Nacht für Nacht die Bevölkerung in der Ukraine terrorisiert. Wir sehen auch dank Christian Werschütz und seiner Mannschaft, sehen wir die Bilder von den armen alten Leuten, die dann überbleiben, die nicht einmal evakuiert werden wollten oder konnten und die dann über die Feuerleitern aus den brennenden Häusern geholt werden. Mir zerreißt das Herz. Mir zerreißt das Herz, dass dort vorsätzlich und bewusst Infrastruktur zerstört wird, die Lebensgrundlage der Menschen, dass es den Ukrainern und Ukrainerinnen unmöglich gemacht wird, das zu tun, was für uns so selbstverständlich ist, nämlich eine Wahl zu haben. Zu sagen, wir wollen nicht länger eine Kolonie von Russland sein, Wir lehnen das ab. Wir wollen unseren Weg gehen. Dieser Weg ist ein europäischer, der ist ein mühevoll demokratischer. Aber wir wollen diesen Weg gehen, gemeinsam mit den anderen Europäern. Dieses Recht haben sie, wie jeder Mensch. Und ich vergleiche an dieser Stelle auch ganz gern, und das überrascht manche, mit Gewalt in der Familie. Wie schaut das aus? Wir lesen das jeden Tag praktisch irgendwo in der Zeitung. Ein Mann hat seine Frau und die Kinder umgebracht. Warum? Er konnte nicht anders, weil sie wollte ja weg. Das ist die Erzählung. Und sie wollte womöglich einen anderen Mann. Wenn das nicht Putin in Reinkultur ist, der im Übrigen auch dem französischen Präsidenten einmal gesagt hat, ich werde sie schon noch bekommen, die Ukraine. Ja? Darum geht's. Es geht um Gewaltanwendung. Es geht darum, dass man den anderen zwingt, seinen Willen aufzwingt, dass man seine Macht in einer Art und Weise ausübt, wie es nicht akzeptabel ist. Es gibt keine Rechtfertigung. Was immer die Geschichte jetzt, was in der Geschichte falsch gelaufen, nicht so gut gelaufen ist, aber für das, was wir Tag für Tag, Nacht für Nacht erleben, was die Ukrainer und Ukrainerinnen erleben, für das gibt es keine Rechtfertigung.
Vielen Dank. Ein würdige Schlussworte. Ich möchte mich sehr bei den Diskussionsteilnehmern bedanken. Es war super, dass sie sich auch angeregt unterhalten haben. Das soll ja so sein. Und es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich da waren und dass Sie auch... Wir haben leider nur die Zeit für eine Frage gehabt. Es gibt sicher mehr... Tut mir leid, es ist sich nicht mehr ausgegangen, aber Sie waren ein super Publikum. Vielen Dank und noch eine schöne Zeit.